Überall sind heute Stimmen unterwegs, die im Namen Gottes sprechen wollen, in Gemeinden, Büchern, Medien und persönlichen Gesprächen. Doch nicht jede fromm klingende Botschaft hat ihren Ursprung wirklich in Gott. Hinter jeder Lehre steht ein Geist, und die Schrift macht deutlich, dass es sowohl den Geist der Wahrheit als auch den Geist des Irrtums gibt. Die Frage ist nicht nur, was gesagt wird, sondern aus welcher Quelle es kommt und ob das, was wir hören, uns zu dem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Christus hinführt oder ihn in Lehre und Praxis Stück für Stück verdrängt. Die Geister prüfen, was sagen sie über Jesus Christus im Fleisch. Wenn Johannes schreibt, daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott, fasst er die Geisterprobe überraschend konkret zusammen. Die Frage lautet nicht nur, wird Jesus erwähnt? Sondern, welcher Jesus wird bekannt? Der Jesus der Schrift ist nicht eine fromme Idee, sondern der ewige Sohn, der in der Geschichte wirklich Mensch wurde, empfangen vom Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria, mit einem physischen Leib, mit Hunger, Müdigkeit, Tränen und Freude. In Lukas 1 heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, der Sohn Gottes genannt werden. Die Geister werden daran geprüft, ob sie diesen konkret gewordenen Christus bejahen, wahren Gott und wahren Menschen, der in unsere verletzliche Wirklichkeit hinabgestiegen ist. Jesus Christus als den bekennen, der im Fleisch gekommen ist, bedeutet zu bekennen, dass er auf göttliche Weise empfangen wurde, um als der Sohn Gottes geboren zu werden. Das ist wunderbar. Christus ist Gott, der Fleisch geworden ist, um durch eine heilige Empfängnis Mensch zu werden. Er hatte keinen menschlichen Vater, denn er wurde vom Heiligen Geist empfangen. Seine Empfängnis ist heilig, weil sie vom Heiligen Geist vollzogen wurde. Dieses Kommen im Fleisch umfasst sein ganzes irdisches Dasein, sein verborgenes Aufwachsen, sein vollkommenes menschliches Leben ohne Sünde, sein stellvertretendes Sterben am Kreuz, sein wirkliches Sterben in einem echten Leib und sein Auferstehen mit einem verherrlichten, aber doch erkennbar menschlichen Leib. Wer diese Menschwerdung relativiert, greift unmerklich das Zentrum des Evangeliums an. Wird etwa seine Empfängnis nur als frommer Mythos abgetan, seine Jungfrauengeburt ins Symbolische verschoben oder sein Blutvergießen auf ein bloßes Bild für Hingabe reduziert, dann wird die Erlösung ausgehöhlt. Denn nur wenn der, der am Kreuz starb, wirklich Mensch war, konnte er unser Stellvertreter sein, nur wenn er wirklich Gott war, konnte sein Opfer ewigen Wert haben. Johannes scheut sich nicht, das scharf zu benennen, jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der Geist des Antichrists. So wird die Lehre von der Menschwerdung zu einem Prüfstein nicht nur für Theologie, sondern für alles geistliche Reden. Ein Geist, der Christus vernebelt, verallgemeinert oder auf ein idealisiertes Vorbild reduziert, das wir nachahmen sollen, führt weg vom fleischgewordenen Retter. Der Geist Gottes dagegen legt Zeugnis ab von dem Christus, der unsere Natur angenommen, unsere Schuld getragen und unsere Menschlichkeit geheiligt hat. Er führt uns immer wieder dorthin zurück, dass unsere Versöhnung, unser Zugang zu Gott, unser Trost in Leid und unsere Hoffnung im Sterben unlösbar daran hängen, dass der Sohn Gottes wirklich im Fleisch gekommen ist. Wo dieses Bekenntnis klar erklingt und unser Herz neu ergreift, gewinnt die Geisterprobe einen tief persönlichen Charakter, wir entdecken, wie sehr unser Glaube an den fleischgewordenen Herrn selbst unsere innere Sicherheit und Freiheit bestimmt. In dieser Klarheit liegt Trost, wir sind nicht dem Dunkel widersprüchlicher Stimmen ausgeliefert, sondern dürfen uns an dem Christus festmachen, der in unsere Geschichte eingetreten ist und sie durch sein Kommen für immer verändert hat. Daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Die Probe der Geister beginnt damit, dass unser eigenes Herz an dem Christus ausgerichtet wird, den die Schrift bezeugt, Gott, der wirklich Mensch geworden ist, mit Leib, Blut und Geschichte. Wo dieser Christus uns kostbar ist, verlieren Stimmen, die ihn verkleinern oder verflüssigen, ihren Reiz. Es entsteht eine stille, aber feste Wachsamkeit, was wir hören, lesen und innerlich aufnehmen, wird unwillkürlich daran gemessen, ob es den fleischgewordenen Herrn groß macht oder ihn ersetzt. So wird die Lehre von der Menschwerdung nicht zu einem abstrakten Dogma, sondern zu einem Schutzraum, in dem unser Vertrauen in die Erlösung vertieft und unsere Liebe zu dem Erlöser warm gehalten wird. Der Größere in uns, der dreieine Gott gegen den Geist der Welt. Mit einem liebevollen Anredewort richtet Johannes den Blick der Gemeinde nach innen: Ihr seid aus Gott, Kindlein, und ihr habt sie überwunden, denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Prüfende Wachsamkeit gegenüber falschen Geistern wird hier sofort mit einer tiefen Zusage verbunden. Wir stehen den Verführungen nicht als neutrale Beobachter gegenüber, die allein mit Scharfsinn und Argumenten auskommen müssten. In denen, die aus Gott geboren sind, wohnt der dreieine Gott selbst als der allumfassende, lebengebende, der salbende Geist. Dieser Geist ist keine abstrakte Kraft, sondern der Vater, der durch den Sohn im Geist zu uns gekommen ist, um in unserem inneren Menschen Wohnung zu nehmen und uns aus der Mitte unseres Seins heraus zu stärken. So kann Paulus bitten, dass Gott uns durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werde hinein in den inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache. In Vers 4 sagt Johannes den Gläubigen, dass der, welcher in ihnen ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der eine in den Gläubigen ist der dreieine Gott, der in den Gläubigen als der allumfassende, lebengebende, der salbende Geist wohnt und der uns von innen her mit allen reichen Elementen des dreieinen Gottes stärkt. Ein solcher ist weit größer und stärker als Satan, der böse Geist. Demgegenüber steht eine unsichtbare Gegenmacht, in denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Geist der Welt durchdringt Denkweisen, Trends, religiöse Strömungen und scheinbar neutrale Selbstverständlichkeiten. Falsche Propheten sind darin verwurzelt, sie sprechen in der Logik der Welt, und die Welt hört sie bereitwillig. Das apostolische Zeugnis hingegen trägt einen anderen Klang: Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der Geist der Wahrheit vertieft in uns ein inneres Ja zur biblischen Offenbarung über Christus und zur Stimme der Apostel, er weckt eine leise, aber bestimmte Resonanz auf das, was Gott über seinen Sohn gesagt hat. Der Geist des Irrtums dagegen zieht uns in Denkgewohnheiten hinein, in denen Gottes Wort zweitrangig wird und die Sprache der Welt selbstverständlich klingt. In dieser Spannung steht der Alltag eines Christen. Wir leben in einer Welt voller Stimmen, doch in unserem Inneren wohnt der Größere. Die Zusage, dass der in uns Größere wirklich größer ist, nimmt dem Thema Geisterprüfen die Schwere des Drohenden und gibt ihm den Charakter eines mit Gott gemeinsam durchgetragenen Weges. Wir sind nicht von außen her ausgeliefert, sondern von innen her bewohnt. Wo dieses Bewusstsein wächst, werden Warnungen vor Verführung nicht zu Angstbildern, sondern zu freundlichen Grenzmarkierungen auf einem Weg, den der Herr selbst mit uns geht. Der dreieine Gott, der über uns, durch uns und in uns ist, macht die Gemeinde inmitten einer vielstimmigen Welt zu einem Ort nüchterner prüfender Liebe, wachsam, aber nicht ängstlich, klar, aber nicht hart, gehalten von der inneren Wirklichkeit seiner Gegenwart. Ihr seid aus Gott, Kindlein, und ihr habt sie überwunden, denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt, und die Welt hört sie. Die Erinnerung an den Größeren in uns erdet die Geisterunterscheidung im Vertrauen, nicht im Misstrauen. Wer weiß, dass der lebengebende, salbende Geist in ihm wohnt, muss nicht jede neue Lehre mit nervöser Sorge betrachten, sondern darf auf das leise, treue Zeugnis im Inneren achten, das an der Schrift ausgerichtet ist. So wächst eine gelassene geistliche Urteilskraft: Wir sind zwar von vielen Stimmen umgeben, aber nicht stimmlos, im verborgenen Zentrum unseres Lebens spricht er, der größer ist als der, der in der Welt ist. Diese Gewissheit macht Mut, auch in einer lauten, religiös und kulturell übervollen Umgebung in der Einfachheit des hörenden Herzens bei Christus zu bleiben. Der Geist des Antichristen heute: Christus nicht leugnen, sondern ersetzen. Der Ausdruck Geist des Antichristen ruft leicht Bilder offener Feindschaft gegen Christus hervor, drastische Leugnungen, aggressive Gotteslästerung, bewusste Bekämpfung des Evangeliums. Johannes beschreibt jedoch eine subtilere Wirkweise: Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Schon jetzt zu seiner Zeit ist dieser Geist am Werk und gerade seine versteckten Formen sind gefährlich. Das Prinzip des Antichristen zeigt sich darin, dass Aspekte der Person und des Werkes Christi verdunkelt, relativiert oder stillschweigend ersetzt werden. Man kann den Namen Jesus häufig erwähnen und zugleich doch einen anderen Inhalt füllen, Christus nur als Lehrer großer Ethik, nur als spirituellen Meister, nur als Symbol göttlicher Nähe. Was vom biblischen Zeugnis abgetrennt wird, verliert seine rettende Kraft. In einer früheren Botschaft haben wir darauf hingewiesen, dass das Prinzip des Antichristen darin besteht, irgendeinen Aspekt der Person Christi zu leugnen und ihn durch etwas anderes als Christus zu ersetzen. Wenn jemand einen in den Schriften offenbarten Aspekt Christi leugnet, folgt er damit dem Prinzip des Antichristen, auch wenn das, was er tut, unbewusst und unabsichtlich geschehen mag. Ebenso praktiziert jemand das Prinzip des Antichristen, wenn er einen Aspekt Christi durch etwas ersetzt, das nicht von Christus ist. Eine besonders feine Form dieses Ersetzens kann auch fromm aussehen. Dort, wo Moral, Charakterbildung oder kulturelle Tugenden dominant werden, aber nicht aus dem innewohnenden Christus genährt sind, entsteht eine Frömmigkeit, die sich von eigener Anstrengung herträgt. Der dreieine Gott bleibt dann Leersatz, nicht lebendige Quelle, der Heilige Geist wird zur Formel, nicht zum Salbenden, innerlich Wirkenden gegenüber, Christus wird Vorbild, aber nicht unser Leben. Dabei ist das neutestamentliche Bild ein anderes, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Gehorsam, Tugend, Charakter werden hier als Frucht einer Bleibensgemeinschaft beschrieben, er in uns, wir in ihm, getragen vom gegebenen Geist. In dieser Bewegung ist das Gute nicht Ersatz für Christus, sondern Ausdruck von Christus. Philipper 1,21 beschreibt dieses Geheimnis mit dem schlichten Satz, denn zu leben ist für mich Christus. Es geht nicht um ein Leben für Christus aus eigener Kraft, sondern um Christus als das Leben, das unsere Gedanken, Entscheidungen und Beziehungen durchzieht. Wo dieser innere Ort verloren geht, kann der Geist des Antichristen gerade dort wirken, wo viel Richtiges gesagt und getan wird, indem die lebendige Abhängigkeit vom Herrn durch Prinzipien, Programme oder Traditionen ersetzt wird. Wenn die Dreieinigkeit zwar korrekt gelehrt, aber nicht als gegenwärtiges Wirken des Dreieinen Gottes in uns erfahren wird, bleibt sie theoretisch, wenn das Kreuz nur als historisches Ereignis erinnert, aber nicht mehr als tägliche Befreiung aus dem alten Menschen erlebt wird, verliert es seine Stelle als Kraft Gottes in unserem Alltag. So entsteht ein Christentum, in dem vieles von Christus handelt, aber immer weniger aus Christus lebt. Die ermutigende Gegenbewegung beginnt nicht mit Aktivismus, sondern mit der schlichten Rückkehr zu Christus selbst, zu seiner Person, wie sie die Schrift bezeugt, und zu seiner Gegenwart durch den Geist, den er uns gegeben hat. Wo das Herz lernt, den dreieinen Gott nicht nur zu bekennen, sondern ihn als inwohnenden, salbenden Geist zu schätzen, gewinnt die Unterscheidung der Geister eine stille Klarheit. Formen, Worte und Gewohnheiten verlieren ihre Macht, wenn sie Christus ersetzen wollen, sie werden kostbar, wenn sie Christus transparent machen. Inmitten einer religiösen Welt, die sich leicht um das Gute ohne den Herrn dreht, entsteht so ein Leben, in dem alles, was wir sind und tun, mehr und mehr von Christus durchzogen wird. Das schützt nicht nur vor dem Geist des Antichristen, sondern lässt uns die Freude entdecken, dass der dreieine Gott selbst unser tägliches Leben teilen und durch uns Ausdruck finden will. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn. Die verborgene Wirkweise des Geistes des Antichristen wird dort entkräftet, wo Christus nicht nur als Thema, sondern als Quelle unseres Lebens im Mittelpunkt steht. Wo das Herz lernt, in allem auf seine Gegenwart im Geist zurückzugehen, verlieren scheinbar fromme Ersatzgrößen an Gewicht. So reift eine Haltung, in der das Gute nicht zum Konkurrenten Christi wird, sondern zu einer Spur, die auf ihn verweist. In dieser inneren Ordnung liegt Trost, wir müssen das Geheimnis der Endzeit nicht durchschauen, um bewahrt zu sein, es genügt, dass der, der im Fleisch gekommen ist und uns seinen Geist gegeben hat, die Mitte bleibt, aus der unser Denken, Lieben und Handeln genährt wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.